Ja, ich lese uns den Bibeltext heute aus 1. Samuel 2, die Verse 1 bis 8. Da heißt es: Hanna betete: Mein Herz jubelt über den Herrn. Er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Und ich kann über meine Feinde lachen. Ich bin voller Freude, weil er mir geholfen hat. Der Herr allein ist heilig. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf nichts ist so felsenfest Verlass wie auf ihn, unseren Gott. Tut nicht so groß, spielt euch nicht so auf, prahlt nicht so frech mit euren Plänen. Der Herr ist ein Gott, der euer Treiben kennt. Er prüft alle eure Taten. Starken Männern zerbricht er die Waffen, Schwachen und Entmutigten gibt er neue Kraft. Reiche müssen auf einmal ihr Brot mit eigener Hand verdienen. Arme müssen nicht mehr hungern und können feiern. Die Frau, die kinderlos war, bringt 7 Kinder zur Welt. Doch die Kinderreiche behält nicht eines. Der Herr tötet und macht lebendig. Er verbannt in die Totenwelt und er ruft aus dem Tod ins Leben zurück. Er macht arm und er macht reich. Er bringt die einen zu Fall und die anderen erhöht er. Die Armen holt er aus der Not, die Hilflosen heraus aus ihrem Elend. Er lässt sie aufsteigen in den Kreis der Angesehenen und gibt ihnen einen Ehrenplatz. Denn die Grundpfeiler der Erde gehören dem Herrn. Auf ihn hat er die Erde errichtet. Amen. Wir hören auf die Predigt.
Ja, ihr Lieben, heute feiern wir Auferstehung. Hast du das in deinem Leben schon mal erlebt? Auferstehung? Ist das etwas, womit du was persönlich anfangen kannst? Auferstehung, wieder ins Leben finden, von den Toten zurückkehren oder auch sich wieder aufrichten, aufgerichtet werden, neue Lebenskraft finden. Kennst du solche Situationen in deinem Leben? Hanna kann ein Lied von Auferstehung singen. Wir haben es eben gehört, sie tut es. Hanna hat einen Lebenstraum, eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht, die sie umtreibt, einen Wunsch, der sie antreibt, und das Warten auf die Erfüllung dieses Wunsches zerstört sie zunehmend. Das lesen wir im 1. Buch Samuel, im 1. Kapitel. Kennst du das? Hast du so einen Lebenstraum? Treibt dich eine tiefe Sehnsucht um? Und kennst du das, dass du im Warten auf Erfüllung fast zerbrichst daran, weil die Zeit immer länger dauert, weil die Erfüllung dieses Wunsches auf sich warten lässt? Hanna möchte ganz, ganz unbedingt Kinder bekommen. Sie ist glücklich verheiratet mit einem Mann, den sie liebt und der sie liebt, das ist nicht immer selbstverständlich. Zu ihrem Glück fehlt ihnen eigentlich nur ein Kind. Aber Hanna wird nicht schwanger. Von Monat zu Monat erlebt sie die Enttäuschung dieses größten aller Lebensträume, die man haben kann. Wieder hat es nicht geklappt. Bis heute treibt, denke ich, viele Frauen diese Sehnsucht an, ein Kind zu bekommen. Viele Männer und Frauen wünschen sich das, und bis heute, auch mit allen medizinischen Möglichkeiten, die wir heute haben, können wir das nur bedingt beeinflussen. Bis heute sind uns da Grenzen gesetzt. Manche Paare warten, hoffen und sehnen sich jahrelang nach einem Kind und bleiben trotzdem kinderlos. Ein sehr tiefer Schmerz und eine große Lücke im Leben von zwei Menschen. Hanna droht an diesem Lebenstraum fast zu zerbrechen. Wir lesen, dass sie aufhört zu essen, dass sie aufhört zu trinken, dass sie schwach wird, krank, traurig, dass sie vor Sehnsucht und Trauer wirklich wie so ein gebeugter, zerbrochener Mensch lebt. Sie ist dem Tod irgendwann näher als dem Leben. Und als sie eines Tages zum Tempel geht, da fällt sie nur noch vor Gott nieder. Sie fällt vor ihm nieder und fleht ihn wie so ein letztes Mal an. Unter Tränen, lesen wir, kniet sie dort und bittet um ein Kind, ohne dass Worte ihren Mund verlassen. Sie bewegt nur noch die Lippen, es hat ihr die Sprache verschlagen. Eli ist Priester am Tempel und er beobachtet diese Frau, die da heulend vor sich hin lautiert, so richtig verstehen tut er nichts, die Lippen bewegen sich und er glaubt, dass sie betrunken sei. Hanna ist an dem Ort, wo sie sich Hilfe erhofft und der Priester hat nichts Besseres zu tun, als sie anzufahren. Schlaf erstmal deinen Rausch aus, was willst du hier? Du gehörst hier nicht her. In dem Zustand störst du alle anderen. Hanna lässt sich aber von Eli nicht vertreiben, sondern tränenüberströmt erklärt sie diesem alten Mann ihre Situation und sagt ihm, was los ist. Und wir lesen, dass Eli von dieser Geschichte angerührt ist. Das lässt ihn nicht kalt. Und er macht ihr eine Zusage, die ich sehr mutig finde. Er sagt ihr, Gott hat dein Gebet erhört, du wirst ein Kind bekommen. Das finde ich mutig. Und wir lesen, dass Hanna sich an diese Zusage klammert, wie eine Ertrinkende. Sie steht auf an diesem Tag und sie kehrt aufrecht heim. Auch ihr Mann erkennt, irgendwas ist anders mit meiner Frau. Sie isst wieder, sie trinkt wieder, sie lacht wieder. Sie hat wieder neue Kraft und Lebensfreude. Sie lebt ganz neu auf. In 1. Samuel 1 lesen wir, dass Hanna tatsächlich schwanger wird. Und sie wird einen Sohn bekommen, Samuel. Samuel heißt von Gott erbeten. Samuel, ihr erstes Kind, und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich finde das sehr treffend, weil es ausdrückt, was für ein Glück und was für eine Freude in diesem Moment zwischen diesen zwei Menschen passiert, zwischen Hanna und Samuel. Es ist vollkommenes Glück. Ich finde, so sieht Liebe aus. Hanna steht auf aus ihrer Gebrochenheit. Sie findet wieder zurück zu neuem Leben. Sie kehrt von einem Tod ins Leben zurück durch Gottes Zusage, die Eli ihr gemacht hat. Und Gott hat Wort gehalten. 3 Jahre lang behält Hanna Samuel bei sich. Sie freut sich an ihm, sie lebt weiter auf, sie ist glücklich. Und nach 3 Jahren kehrt sie mit Samuel zum Tempel zurück, zu Eli. Und sie löst ein Versprechen ein, das sie Gott gegeben hat. Sie hat nämlich nicht einfach nur um ein Kind gebeten, sondern sie hat gesagt, wenn du es mir gibst, dann weihe ich es dir. Dann soll es dir gehören. Nach 3 Jahren ist Samuel entwöhnt, das heißt, er braucht keine Muttermilch mehr. Und sie bringt Samuel zum Tempel und weiht ihn Gott und lässt ihn dort. Nicht so, wie wir Frauen heute das machen. Wenn das Kind 3 ist, bringen wir es zum Kindergarten und nachmittags holen wir es wieder ab. Nein, Samuel bleibt am Tempel und seine Mutter wird ihn fortan einmal im Jahr besuchen. Und dazwischen sieht sie ihn nicht. Sie lässt ihn bei Gott, weil sie ihr Versprechen einlösen möchte. Sie lässt ihn in der Obhut von Eli. Und in dem Moment, wo sie Samuel an den Tempel übergibt, da betet sie, da singt sie. Und dieses Lied haben wir eben von Klaus gehört. Es ist ein Loblied zur Ehre Gottes, der ein allmächtiger Gott ist. Ein Gott, den sie als einen erlebt hat, der einzig wahr ist, der die ganze Welt geschaffen hat und dem deswegen nichts unmöglich ist. Ein Gott, der alles vollbringt und dem auch nichts entgeht, was auf dieser Welt geschieht. Man kann nicht arm sein, ohne dass Gott davon weiß. Und man kann auch nicht reich sein, ohne dass Gott davon weiß. Tod und Leben, Leid und Glück, nichts davon geschieht ohne das Wissen Gottes. Und Hannah bezeugt, dass das passiert, weil Gott gerecht ist. Er wacht über alles. Und früher oder später, zu seiner Zeit, schafft er Gerechtigkeit. Hannah erlebt das am eigenen Leib und davon singt sie. Wir machen einen Zeitsprung, einen Sonntagmorgen 1000 Jahre später. Also von Hannah aus gesehen, 1000 Jahre später. Männer und Frauen sitzen zusammen, versteckt, ängstlich, verzweifelt und von einer sehr, sehr tiefen Trauer erfüllt. Ihre Lebensfreude, ihre Hoffnung, ihr bester Freund ist vor 3 Tagen gestorben. Und mit ihm nicht nur ein lieber Mensch, sondern ihre ganze Zuversicht in die Zukunft. Und in ihren Schmerz mischt sich auch Angst. Angst vor Verfolgung, Angst davor, selber gefoltert und getötet zu werden. Es ziehen Zweifel ein. Haben wir uns vielleicht geirrt? Sind wir dem Falschen nachgelaufen? Haben wir dem falschen Mann vertraut? Sind wir einem falschen Messias nachgegangen? Die Frauen unter den Männern sind die Mutigeren unter ihnen. Am Karfreitag bleiben sie bis zum Schluss am Kreuz. Sie bleiben dort und sehen ihn sterben. Sie verstecken sich nicht. Und nun am Sonntagmorgen noch vor Sonnenaufgang machen sie sich auf den Weg zu seinem Grab. Sie gehen hin, um Abschied zu nehmen, um den Verlust, den Tod mit eigenen Händen zu begreifen, um zu spüren, er ist wahrhaftig tot. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen toten Menschen berührt habt. Das fühlt man, wenn da kein Leben mehr ist. Die Frauen machen sich auf den Weg, um einen letzten Liebesdienst zu erweisen. Und dann muss ein Leben beginnen ohne ihn. Ein Leben ohne Trost, ohne Hoffnung, ohne Perspektive. Ein Leben, das vielleicht dem Tod sich näher anfühlt als dem Leben. Was ihnen begegnet, das lesen wir in Matthäus 28 und ich lese es euch vor. Und ihr könnt mitlesen, wenn ihr wollt. Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Auf dem Weg zum Grab und dort ankommen und keinen Leichnam vorfinden. Was für ein Schock. Was für ein Wechselbad der Gefühle an diesem ersten Ostermorgen. Und neben dem Schock über ein leeres Grab auch noch die Begegnung mit einem Fremden, einem Engel, der ihnen Unglaubliches erzählt. Der sagt, Jesus lebt. Und wir üben es nochmal. Der Herr ist auferstanden. Ihr seid wach, wunderbar. Kann das wahr sein? Wir antworten so floskelhaft, aber ist das wahr? Ist es möglich, dass dieses größte Sehnen, dass dieser tiefste Wunsch, der sie die letzten Tage umgetrieben hat, dass dieser Wunsch danach, dass das, was am Freitag passiert ist, nicht passiert ist, dass das Wirklichkeit wird, dass er eben doch lebt, dass er nicht tot ist. Können Sie diesem Fremden Glauben schenken? Die Frauen haben Jesus doch sterben sehen. Sie sind geblieben bis zum Schluss. Kann Hannah Eli glauben, einem alten Priester, der ihr ein Kind verspricht, wo sie doch Monat für Monat und Jahr für Jahr erlebt hat, dass kein Kind sich einnistet? Und jetzt soll alles anders werden, weil er es ihr zusagt? Hannah beschließt, Eli Glauben zu schenken und auf Gott zu vertrauen, so ein letztes Mal hoffen, weil ihr Gott doch Unmögliches schaffen kann. Die Frauen am Grab, sie eilen fort. Und wir haben gelesen, sie sind noch voller Schrecken. Aber es mischt sich auch eine Freude dort hinein. Eine Freude, die sich nur sehr langsam durchsetzt. So ein ungläubiges Staunen. Ein Bild von dieser leisen Freude habe ich euch ebenfalls mitgebracht. Maria Magdalena, wie sie zwischen den Gräbern im Morgengrauen langsam diesen Gedanken zulässt, den der Fremde ihr mitgibt. Und wenig später, das haben wir gelesen, da sieht sie ihn selbst, Jesus. Welch ein unfassbares Glück. Es zieht ihr den Boden unter den Füßen weg. Die Knie werden weich. Sie fällt hin. Sie fällt vor ihm auf den Boden. Und sie berührt seine Füße. Sie ist losgezogen, weil sie dachte, einen Toten zu salben. Und sie berührt die Füße eines Lebendigen. Ist er es wirklich? Als Hannah Samuel das erste Mal in den Armen hält, hat sie sicherlich Ähnliches gefühlt. Unbändiges Glück und dieses zaghafte Begreifen, es ist wirklich wahr. Mein Sohn, mein Kind, warm und weich, wohlduftend, lebendig und wirklich da. Auch Jesus ist wirklich da an diesem Morgen. Auferstanden, so wie er es selbst gesagt hat. Auferstanden und lebendig, wie es der Fremde am Grab den Frauen versichert hat. Endlich ein Kind. Das ist unfassbares Glück, was viele Eltern mit Hannah teilen. Und das ist eine Lebenskraft und Freude, die bei Hannah in Lobgesang mündet. Danke Gott. Was habt ihr als Eltern gedacht, als ihr eure Kinder in den Armen gehalten habt? Habt ihr Gott gedankt für dieses Wunder? Jesus, der Retter, ihr liebster Freund, er lebt. Und wir wissen, dass die Frauen mit der größten und besten Botschaft aller Zeiten zu den Männern laufen, zu den Frauen, zu den Freundinnen und Freunden von Jesus. Und sie rufen ihnen zu, der Herr ist auferstanden. Und sie werden den Antwortruf noch nicht gehört haben. Er ist wahrhaftig auferstanden, setzt sich erst später durch. Aber diese zwei Frauen wissen das schon. Er ist auferstanden und wir mit ihm. Die Lebensfreude kehrt zurück. Denn es ist nichts verloren, so wie es bis kurz vorher noch gedacht war, sondern es ist alles gewonnen. Gott ist eben doch nichts unmöglich. Und er hat Wort gehalten, er hat sogar den Tod besiegt und lebt. Bis heute erleben Paare dieses unbeschreibliche Glück, ein Kind in den Arme zu schließen. Bis heute erleben wir, dass Lebensträume sich erfüllen, dass Sehnsüchte und tiefe Wünsche von Gott erhört werden. Bis heute erfahren Menschen Auferstehung aus sehr verzweifelten, zerbrochenen und todesnahen Situationen. Bis heute erleben wir, dass Gott seinen eigenen Zeitplan hat und dass wir manchmal lange warten müssen. Bis heute erleben wir, dass sich mancher Lebenstraum nicht erfüllt, dass manche Sehnsucht eine Sehnsucht bleibt. Und ich habe immer wieder Menschen kennengelernt, die trotz eines unerfüllten Lebenstraums auferstanden sind, die in Christus die Kraft gefunden haben, mit dieser Lücke und dieser Sehnsucht im Leben trotzdem Perspektive zu finden, heil zu werden und zu strahlen, weil die Auferstehungskraft von Jesus in ihnen gelebt hat und sie aufgerichtet hat. Ich erlebe bis heute, dass Menschen trotz Mangel, trotz Leid, trotz Schmerz und auch im Sterben noch Lebenskraft gewinnen. Eine Lebenskraft, die über unser Leben hier hinausgeht. Und eine Auferstehungsfreude, die nicht von dieser Welt ist. Bis heute singen Freundinnen und Freunde von Jesus Lieder des Lobes und der Freude über diesen ersten Ostermorgen und über die Auferstehung. Bis heute finden Menschen zum Glauben an diesen Gott. Und sie beginnen diesem Gott, von dem Hannah schon vor 3000 Jahren gesungen hat, dass er der Einzige ist und dass er treu ist und dass er allmächtig ist und verlässlich und gerecht. Bis heute fassen Menschen zu diesem Gott Vertrauen. Und wenn wir uns das Lied von Hannah nochmal anschauen, dann sehen wir, sie singt von Dingen, die noch nicht sind. Arme sind heute noch nicht reich und Mächtige sind noch lange nicht gestürzt und Kinderreiche sind nicht kinderlos und Kinderlose werden nicht automatisch kinderreich. Sie singt von einer Zukunft und einer Hoffnung, die auch in ihrer Zeit noch nicht Realität ist und die auch zu unserer Zeit nicht selbstverständlich ist, egal wie sehr wir an Gott festhalten, weil Gott sich entschieden hat, im Leiden zu sein. Und im Leiden Auferstehungskraft zu zeigen, im Mangel seine Stärke zu beweisen und Freude zu geben und Hoffnung wieder alle Vernunft. Und obwohl die Lebensumstände anders scheinen. Vielleicht habt ihr Lust, heute diesen Ostersonntag dazu zu nutzen, euch solche Auferstehungsgeschichten zu erzählen. Wo ihr in eurem Leben gemerkt habt, da ist Mangel, da ist Sehnsucht, da ist ein Lebenstraum, der nicht zur Erfüllung gekommen ist. Und trotzdem bin ich nicht verzweifelt. Und trotzdem bin ich nicht ohne Perspektive, sondern ich lebe in der Kraft von Jesus Christus. Und er richtet mich auf. Und er gibt mir Perspektive und Freude, die darüber hinausgeht. Vielleicht schaffen wir es heute mal, Auferstehungsgeschichten zu teilen, die im ersten Moment gar nicht so aussehen. Ihr dürft natürlich auch gern erzählen, wenn Lebensträume sich erfüllt haben, keine Frage. Aber lasst euch doch mal einladen, so auf euer Leben zu schauen und zu gucken, wo in eurem Mangel, in eurem Schmerz, in eurer Sehnsucht hat Gott euch trotzdem Auferstehungsfreude geschenkt und richtet euch auf und gibt euch Kraft. Denn ich glaube, dass Auferstehung bis heute erlebbar und möglich ist und dass wir das immer wieder auch erleben müssen, bis ans Ende unserer Tage und dann darüber hinaus in tatsächlicher Wahrheit, wenn wir auferstehen mit ihm. Welche Freude im Angesicht des Leides, welch ein Leben inmitten des Todes können wir teilen? Was für einen Glauben haben wir eigentlich wieder alle Vernunft? Wenn wir das miteinander teilen, ich denke, dann wird dieser Ruf, der heute durch die ganze Welt geht, noch mehr mit Leben gefüllt und mit Wahrheit und mit einem persönlichen Erleben. Deswegen zum Schluss noch einmal, der Herr ist auferstanden. Amen.